Für heute Vormittag liegen mir zunächst einmal zwei Bibelverse auf dem Herzen. Wir finden sie in Matthäus Kapitel 19, Vers 25 und 26. Und den ersten, den will ich gleich zweimal lesen, und zwar aus dem Grund, weil ich den Wunsch in meinem Herzen habe, dass wir das richtig zur Kenntnis nehmen. Es gibt so vieles in der Welt heute. Das zieht an uns vorüber. Wir hören es, wir sehen es, und dann kommen andere Dinge. Und dann dauert es nicht lange, dann haben wir sie vergessen. Es ist eine ereignisreiche Zeit. Es wird viel dargeboten an Nachrichten. Ereignisse versucht man so zu vermitteln, dass es eine Meinungsbildung wird. Und so werden Nachrichten so zu einer Art Medium, die den Menschen in seiner Denkweise und schließlich auch in seiner Handlungsweise stark beeinflussen. Wenn ein Mensch im Gebet vor Gott steht und ewige Leitlinien hat, wie wir es im Psalmwort gehört haben, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wenn ich die Ereignisse und das, was mir vermittelt werden soll, im Lichte Gottes betrachte, dann kann ich schon zu anderen Resultaten kommen. Dann kann es schon sein, dass ich die Ereignisse doch mit anderen Augen betrachte und auf anderes darauf reagiere und ich mich weigere, von dem, was so läuft in aller Öffentlichkeit, mich prägen, mich bestimmen zu lassen. Also deshalb lese ich den ersten Vers zweimal. Da heißt es, Matthäus 19, Vers 25, als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Ich will es noch einmal eindrucksvoll in den Raum stellen. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Jetzt die Antwort Jesu darauf. Hätte der Papst eine Antwort darauf zu geben, würde sie sicher anders fallen. Hätte der Präsident von den Vereinigten Staaten darauf eine Antwort zu geben, würde sie wahrscheinlich auch anders ausfallen. Würde die Dame Nummer 1 in der Bundesrepublik Deutschland, die Angela Merkel, eine Antwort darauf zu geben haben, würde sie auch anders ausfallen. Und ich könnte auch nicht die richtige Antwort darauf geben. Deshalb bin ich froh, dass Jesus eine Antwort darauf gegeben hat. Und das ist der nächste Vers. Und es lohnt sich, dass wir da gut hinhören. Ich lese das aber nur einmal, weil ihr jetzt ja schon aufmerksamer geworden seid. Ich will es aber betont lesen, wie Jesus diesen Entsetzensschrei beantwortet. Wenn das so ist, wer kann denn überhaupt selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist's unmöglich, um wirklich glücklich zu sein, um selig zu sein, um frei zu sein, wie wir gehört haben, um Frieden zu haben, innerlich ausgeglichen und ausgewogen zu sein, gehört etwas dazu. Jesus aber sah sie an, er hat nicht an ihnen vorbeigeschaut, er hat sie angeschaut und angesehen bei dieser Antwort. Und es ist eine wirklich ehrliche und gute Antwort. Er sagt, bei den Menschen ist's unmöglich. Selig zu sein, Frieden zu haben, trotz Millionen von Dollars und Institutionen wie die UNO, Experten auf der Welt, Fachleute, bei den Menschen ist's unmöglich. Wenn ich jetzt Schluss machen müsste, wäre es schade gewesen, wenn ich zu euch gekommen wäre. Unmöglich, möglich selig zu werden. Unmöglich zufrieden zu sein hier auf dieser Erde. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Das lese ich jetzt doch noch einmal. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Und wenn der Mann, der auf der Kanzel vor euch steht, das nicht glaubt, dann soll er ruhig sein. Aber wenn er das von Herzen glaubt oder gar erlebt hat, dann ist er nur zu berechtigt, zu euch zu sprechen, trotz aller seiner Fehler. Das wollte ich vorausschicken. Jetzt gehen wir locker an die Sache daran, liebe Geschwister. Was hat denn die Jünger denn so sehr entsetzt? Was hat den Aufschrei in ihnen ausgelöst? Ja, wenn das so ist, wir sind doch das auserwählte Volk. Wir sind doch Abrahams Nachkommen. Wir haben doch die Gebote Gottes. Wir haben Moral und Ethik, die man damals bei den anderen Völkern ganz vergeblich gesucht hat. Wir haben doch die Propheten. Wir haben doch den Geist Gottes, der durch die Propheten, durch die Urväter so etwas zu uns geredet und gesagt hat, wie in keinem anderen Volk. Was hat sie denn so entsetzt? Darauf will ich jetzt kommen, liebe Geschwister. Ich habe den Verdacht, dass diese Ursache bei dir und bei mir auch zu finden sind. So ganz tief in uns drin. Da war Jesus gekommen. So ganz anders. Hat ganz anders geredet. Hat ganz anders gehandelt. Als das in der Volkskirche damals. Israel einfach, wie es damals geprägt war. Pharisäer, Schriftgelehrte, Essen. Ganz anders gehandelt. Und da war noch etwas, das konnte man gar nicht richtig erklären. Das waren die Wunder, die Gott durch ihn getan hat. Gott hatte durch ihn gewirkt. Wenn Gott durch einen Menschen wirkt, dann hat das ganz andere Auswirkungen. Jesus hat das zwar einfach erklärt, aber wir haben trotzdem Probleme, es richtig zu begreifen. Wer euch hört, der hört mich. Und wer mich hört, hört den, der mich gesandt hat. Also bei diesen Wundern, bei dieser Lehre, bei meinem Verhalten, wie ihr das seht, das ist anders und da steht Gott dahinter. Ihr habt es mit dem lebendigen Gott zu tun. Wenn der Mann hier auf der Kanzel heute Vormittag noch so viele Fehler hat, ich könnte jede Menge aufzählen. Täglich sehe ich welche bei mir. Aber wenn er im Auftrag Gottes dasteht, dann pass auf, was du damit machst. Dann musst du das verantworten. Wir haben es heute Vormittag mit Jesus zu tun, mit dem Namen, von dem wir gehört haben. Wir haben es mit Gott zu tun. Können wir nicht berechnen, ihr Lieben. Können wir nicht analysieren. Aber der ist da heute Vormittag. Ich war im Gebet schon so bewegt, vorhin, so sehr bewegt im Gebet. Und ich weiß, dass der Herr Jesus hier ist und dass sein Geist wirkt und arbeitet. Und sein Wort ist eine Leuchte für deinen Fuß. Ich weiß nicht, was du vorhast in nächster Zeit, was deine Absichten, deine Pläne sind, das weiß ich nicht. Aber Gott weiß es. Und ich bete zu Gott, dass deine Entscheidungen und deine Schritte, die du in nächster Zeit tun möchtest, von seinem Licht erhellt und bestrahlt werden, damit du das, was du vorhast, so siehst, wie er es sieht. Und dass Gott dir die Gnade schenkt und gibt, auch das Ende deines Vorhabens und deiner Schritte erkennen kannst. Jesus ist der Herzenskündiger. Er ist der Bischof unserer Seele, unserer psychischen Bereiche, unserer Gefühlswelt. Er kennt auch unseren Intellekt Und er weiß, wie er geprägt ist, mit was er gefüttert ist. Entschuldigt, wenn ich das so derb zum Ausdruck bringe. Er weiß es. Und zu ihm wollen wir jetzt kommen. Ja, er hatte Wunder getan. Die Verantwortlichen damals, die Synodalen, wirklich gebildete Leute, verantwortungsbewusste Leute, die wussten nicht recht, was sie mit Jesus anfangen sollten. Aber da war mal einer wieder, nicht nur einer, auch einer darunter, der das beobachtet, wie Jesus lehrt und wie er geredet hat. Und dem hat das etwas zu sagen gehabt. Aber richtig einstufen und einordnen konnte er das, auch mit seinem Fachwissen nicht. Auch nicht mit seiner Theologie konnte er das richtig einordnen. Und das hat ihn beunruhigt. Schaut, so fängt Gott an. Wenn eine Seele unruhig wird über sich selber und anfängt zu fragen, stehe ich richtig, handle ich richtig? Sind meine Beziehungen Gott gewollt? Kann ich das, was ich rede und was ich tun, auch verantworten? So fängt Gott an. Er stellt uns in Frage, unsere Absichten, unsere Handlungsweise, nicht weil er uns verneint, nicht weil er den Menschen kaputt machen möchte, sondern weil er ihn aus den Fragereien, aus der Unsicherheit herausholen möchte, weil er ihm ein Ziel geben möchte, ein sinnvolles Ziel. Und eine sinnvolle Aufgabe schon hier auf dieser Erde. Deshalb lässt er das zu. Jemand hier, heute Vormittag, ich frage in der Gegenwart Gottes, der über seine Zukunft nachdenkt, der wissen möchte, ist das gut, was ich vorhabe, was ich tue? Ist das richtig? Kann das in den Augen Gottes bestehen? Ist jemand hier? Er hat eine Antwort darauf. Dieser Mann, der Jüngling genannt, der reiche Jüngling genannt, um die Motive seines Redens und Handels besser zu begreifen und zu verstehen, müssen wir nicht nur den Evangelisten, aus dem ich jetzt die Verse gelesen habe, zur Hilfe ziehen, sondern auch die beiden anderen, Markus und Lukas. Wenn man das zusammennimmt, deshalb habe ich nur die zwei Verse gelesen, dann kriegt man ein interessantes Bild. Er war ein Oberer, also ein Mann, der mitzureden hatte, dem das Volk mit anvertraut war, der befugt war, Entscheidungen zu treffen, die tiefe Folgen für das ganze Volk gehabt haben. Ich nenne solche Menschen verantwortungsbewusste Menschen. Ein fähiger Mann, sonst wäre er damals nicht hingekommen. Schmiergeldaffären, Lügereien, Betrügereien in ganz großem Maßstab hat es zwar damals auch gegeben, aber nicht so schlimm wie heute. Dort konnte sich keiner lange halten. Und dem hat das zugesetzt, wie Jesus geredet und was er getan hat. Und mich bewegt das, was die Bibel sagt. Jawohl, in der Zeit der Globalisierung bewegt mich das, weil ich lese da drin. Mir Zeit nehme, auch zum Gebet, weil ich fühle und merke, das ist kein Fachbereich, kein menschlicher Fachbereich. Das ist Gottes Wort. Das hat eine ganz andere Prägung. Und da sage ich, Herr, zeig mir das. Rede zu meinem Herzen. Und dieser Mann, der tut etwas, darüber staune ich. Der geht auf offener Straße, bitte als Oberer, eine Übersetzung sagt als Synagogenvorsteher, geht auf offener Straße zu Jesus hin, kniet vor ihm nieder. Das war verpönt. Die hatten untereinander ausgemacht, die Oberen. Diese religiöse Welt, die Bauleute, die dann den Eckstein verworfen haben, die haben ausgemacht, es soll in den Bann getarnt werden, wer es mit Jesus hält. Heute auch ein Risiko. es öffentlich, ehrlich mit Jesus zu halten. Der kniet in aller Öffentlichkeit vor ihm nieder und stellt die Frage, die jeder von uns stellen sollte. Ich weiß nicht, wie weit dir das bewusst ist. Herr, was muss ich Gutes tun, um ewiges Leben zu erlangen? Er war nicht zufrieden mit dem Leben, was er hatte. Jetzt hilft mir ein anderer Evangelist, der sagt, er hatte viele Güter. Er war Synodaler, hatte ein sicheres Einkommen, war geachtet, war geehrt, war geschätzt, war auf dem richtigen Weg, wie es damals möglich war ohne Jesus, hat an das Wort geglaubt, hat an das ewige Leben geglaubt, hatte viele Güter. Es hat ihm gar nichts gefehlt. Na, vielleicht ein Laptop hat ihm gefehlt. Aber ohne den kann man sein. Vielleicht hat ihm das Internet gefehlt. Aber glaubt mir, das geht ohne auch. Ich rede nicht als einer, der keine Ahnung davon hat. Ich rede einer, als der über die Dinge weiß und ihre Auswirkungen. Aber sonst hat ihm gar nichts gefehlt. Und doch hat ihm etwas gefehlt. Ein sehr religiöser Mann. Ein Fachmann. Was hat ihm gefehlt? Was hat ihm denn gefehlt? Er bringt es ja zum Ausdruck. Herr, was muss ich tun, um das ewige Leben? Leben habe ich ja. Allianzversicherung hat es nicht gegeben, die Züricher auch nicht. Ich merke, mir fehlt etwas. Was braucht meine Seele? Liebe Zuhörer, was braucht deine Seele? Was brauchst du wirklich? Entschuldigt, wenn ich so direkt bin. Kann man überhaupt so viel Gutes tun, um das ewige Leben zu ererben? Paulus meint, wenn ich alle meine Habe den Armen gebe und würde mein Leben, mein Leib zum Opfer dargeben, würde es zugunsten der anderen opfern, was wäre mir das nütze? Nix. Ich spüre, das ist eine elementare Frage, ein Bedürfnis, das Gott in die Seele des Menschen hineingelegt hat. Und dieses Bedürfnis reizt unseren Intellekt, unsere Gedankenwelt, doch darüber nachzudenken und nicht nur fürs Geld zu leben, für Essen und zu trinken zu leben und um Profit zu machen. Und dass es ihm ernst war, hat er nicht gescheut, in aller Öffentlichkeit diese Frage an Jesus zu bringen. Kniet vor ihm nieder. Und Jesus hat einen Menschen vor sich, der ein wirkliches Bedürfnis hat, nach einem sinnvollen, nach einem befriedigenden Leben. Sinnfrage des Lebens. Und an einer Stelle einer der Evangelisten sagt zu ihm, was fragst du mich denn, was gut ist? Wirklich gut ist nur einer. Wirklich gutes Werk kann nur einer tun. Ihr seht, wie oberflächlich wir über die Darlegungen der Bibel weggehen. Nur einer hat ein gutes Werk getan, das Ewigkeitsbestand hat. Was ist das eine, das er getan hat? Gott, der seinen einzigen Sohn nicht hat verschont, sondern hat ihn dahingegeben, aus Liebe zu dir und zu mir. Liebe war das Ewigkeitsmotiv. Herzliches Erbarmen. Ihr Lieben, mich bewegt das so sehr heute Vormittag und Jesus ist hier. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Und das ist mein Nutzen. Was er für mich getan hat, erwirkt, er kauft mir das ewige Leben. Meine etwa 14.000 Predigten erkaufen mir nicht das ewige Leben. Meine etwa 3 Millionen Kilometer, die ich etwa gefahren bin fürs Reich Gottes, bringen mir auch nicht das ewige Leben. Und wenn ich den Rosenkranz runterbete, bringen mir auch nicht das ewige Leben. Und wenn ich von 5 Päpste heilig gesprochen würde, bringen mir auch nicht das ewige Leben. Die Zugehörigkeit zu einer Konfession auch nicht. Aber der Glaube an den, der eine Motive hatte, der kein Geld an mir verdienen wollte, der seine Liebe dadurch bewiesen hat, dass er so viel Schmerzen auf sich nahm, der für mich in die Gottverlassenheit gegangen ist, wo ich hätte hingehört, aber für ewig. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist Liebe, das ist dein Werk, das alleine zählt vor Gott. Was fragst du mich nach guten Werken? Ja, du hast doch die Gebote. Da steht doch, wie man selig wird, was man tun muss, dass man nicht verloren geht. Da steht's doch drin. Und da sagt der Jüngling etwas, das lohnt sich, dass man das genauer betrachtet. Herr, das habe ich von Kindheit auf alles gehalten. Jetzt habe ich mich gefragt, lügt denn der? Ist er einer furchtbaren religiösen Selbsttäuschung unterlegen, dieser Mann? Oder ist das nach dem Gesetz, mosaischen Gesetz? Vielleicht hat er recht. Wenn er gefehlt hatte, dann hat er in die Augen eines gebrochenen Lammes sehen müssen, wenn er reicher war. Oder Opfertiere, die geschlachtet werden mussten, bevor sie Gott dargebracht wurden. Hat er jedes Mal in die brechenden Augen eines lebenden Tieres schauen müssen, um den Ernst der Sünde zu erkennen und zu begreifen, wie ernst Gott die Sünde nimmt, dass die Sünde trennt, von Gott für immer trennt. Und es nur einen Weg zurückgibt. Ein Opferlamm. Aber auf die Dauer, so der Hebräerbrief, haben das Blut der Böcke und Stiere, der Opfertiere, die Sünde nicht wegnehmen können. Und das hat er gemerkt, der Mann. Und Jesus nimmt ihm das ab, wenn der sagt, ich habe das alles von Jugend auf gehalten. Jetzt frage ich aber wieder frech, hast du das alles von Jugend auf gehalten? Oder gibt es Jugendsünden bei dir? Hast du immer in der Verantwortung Gott gegenüber gelebt? Deine Frau gegenüber, deinem Mann gegenüber, deinem Arbeitsgeber gegenüber, dem Finanzamt gegenüber, der Gemeinde gegenüber. Der konnte ja sagen, bitte im Sinne des von Gott gegebenen mosaischen Gesetzes. Absolut sauber ist keiner, nicht einer, der vor Gott bestehen könnte. So sagt es die Bibel. Deshalb ist überhaupt ein stellvertretendes Opfer nötig. Und Jesus sah ihn an und liebte ihn, weil er ihm das abgenommen hat. Nach dem Gesetz hat er es ehrlich gemeint. Ich stelle noch einmal vor Augen, ein Synagogenvorsteher, ein Theologe, ein wirklich gottesfürchtiger Mensch, der von Kindheit auf das getan hat, was er von seiner Seite aus tun konnte. Und dann was ist? Da fehlt doch noch etwas. Das habe ich alles getan. Meine ganze religiöse Aktivität, meine sozialen Hilfsprogramme, der Zehnte, den ich gegeben habe, die regelmäßigen Gottesdienstbesuche, die Festbesuche in Jerusalem. Ich habe in der Verantwortung vor Gott gelebt und was fehlt mir noch? Vielleicht ist jemand hier, der auch so fragt. Was fehlt mir noch? Oder bist du ein Laodizeaner? Der sagt, ich habe gar satt, ich bedarf nichts. Mann, habe ich ein religiöses, habe ich ein Bibelwissen. Mann, ich bin qualifiziert. Oder fehlt mir doch noch etwas? Jetzt frage ich, ja, was hat denn dem dann noch gefehlt? Wo fehlt denn noch etwas? Eine Geschäftsfrau, gutes Geschäft, intelligente Frau, rief mir letzte Woche an. Herr Wegner, sagt sie, ich bin gläubig, viele Jahre schon, aber ich hatte in der Seelsorge einen tragischen Fall. Der Pastor, zu dem ich in die Seelsorge ging, war ein okkult belasteter Mensch. nach außen hin ein Religionsdiener und innerlich hat er dem Satan gedient, hat mich überredet, etwas zu tun, was sich nachher als falsch eingestellt hat. Beim näheren Gespräch bei dieser Frau stelle ich auch noch fest, dass sie eine genbedingte okkulte Belastung hatte. Vorfahren. Was muss ich tun? Wie komme ich da frei? Ja, warst du schon in der Seelsorge? Der hat mir das gesagt. Der hat mir das gesagt. Die Schwester hat mir das gesagt. Sie waren 10, 20, 30 oder noch mehr Plätze. Jeder hat ihr einen anderen Rat gegeben. Sag ich, du hörst zu viel auf Menschen. Du musst ins Wort Gottes hineinhören. Und wenn ich dir einen anderen Rat gebe, als die Bibel gibt, dann bin ich vielleicht der 28. oder 35. in deiner Sammlung, die du da hast in der Seelsorge. Du brauchst ehrlichen biblischen Rat. Und dann sagte sie etwas, das hat mich doch gefreut. Herr Wegner, sagen Sie es mir. Ich bin bereit zu hören. Wo fehlt's? Ich will Frieden haben. Ich habe Unfrieden, ich habe Zwangsgedanken. Das ist so schlimm, so hässlich. Herr Wegner, ich brauche Frieden. Ich bin gerne bereit, mir etwas sagen zu lassen. Mir fehlt etwas. Wie ist es bei dir heute Vormittag? Fehlt dir etwas? Willst du es vom Worte Gottes sagen lassen? Ich sag's schon wieder. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Jetzt kommt etwas, das das Entsetzen der Jünger ausgelöst hat. Bei mir auch. Denn ich habe mich versucht einzureihen in die Schar derjenigen, die gehört haben, wie Jesus sagt, komm und folge mir nach. Und ich bin ihm nachgefolgt, ich bin ein Jünger, kein Meister, kein Experte, ein Lehrling bin ich. Und deshalb habe ich mich eingereiht in die Jünger und muss sagen, mir wäre es genauso gegangen, als sie das hörten. Entsetzten sie sich sehr. Ich habe darüber geschrieben, warum so harte Forderungen. Will es Jesus schwer machen? Nein, das war eine saubere, ehrliche, göttliche Analyse bei diesem Jüngling. Denn der hatte ja die Frage, wo fehlt's denn noch? Wo ist bei mir etwas, was mich hindert? Ich will das ewige Leben, ich will den Frieden haben. Ach, dass der Schrei doch bei dir aufbrechen möchte. Nicht noch mehr Religion, nicht noch mehr Aktivität, nicht noch mehr Programme. Frieden. Ach, dass du auf meine Gebote merktest, auf mein Wort merktest, dann würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom. Ich rede so ernst darüber, aber ich darf ihn haben, liebe Geschwister, aus Gnaden. Durch das Sühnopfer Jesu. Er hat Frieden gemacht. Das hat ihn viel gekostet. Niemand hat so viel für mich getan. Die wollen alle nur etwas von mir. Bis hin zu den nächsten Angehörigen. Die wollen etwas von mir. Und Jesus gibt mir. Das ist so schön. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, manchmal sind sie ganz nahe. Mein Herz im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist's wohl in dem Herrn. Er analysiert. Er hat ihm ein Rezept gegeben, damit er herausbekommen könne, wo's fehlt. Und jetzt werde ich scharf schießen, aber aus Liebe. Bevor ein Rezept angeordnet wird, bevor eine Medizin verschrieben wird, muss es eine Diagnose geben. Der Heiland ist kein Kurpfuscher. Auch heute Vormittag pfuscht er nicht. Er arbeitet gründlich und gut. Ja, wenn du meinst, dir fehlt noch etwas, der normale Weg sind die Gebote. Wenn man die hält und du hast sie nach bestem Wissen gehalten und dir fehlt immer noch etwas, junger Mann, dann arbeitet der Himmel an dir. Dann hat der Himmel etwas anderes vor. Ja, was könnte denn der Himmel mit diesem Synagogenvorsteher, mit dem Oberen, mit dem Synodalen vorhaben? Der hatte doch Geld genug, wusste alles, war angesehen. Was man auf Erden so erstreben kann, was auf Erden möglich ist, das hatte der. Wenige Menschen erreichen so etwas. Glaubt es, wenige sind es. Ja, aber da fehlt doch noch etwas. Das bekommst du raus, wenn du auf meine Anordnung eingehst, wenn du mein Rezept dir gefallen lässt. Gehe hin, jetzt hör gut her, du Synagogenvorsteher, du Frommer, du Ehrlicher, du Reicher. Geh hin und verkaufe, was du hast. Kein Hintertürchen. Auch die Kunden in Liechtenstein oder in Luxemburg oder in der Schweiz, löst das alles auf. Ich verstehe das Entsetzen. Ich denke da ganz nüchtern und sachlich. Ich habe Liebe zu Jesus. Die fromme Begeisterung habe ich nach und nach ablegen dürfen, weil ich mich in einer realen, harten Welt zu bewähren habe. Geh hin, gib alles her und bring dein Geld ja nicht hierher, um es hier wirken und spielen zu lassen. Kein Einfluss, keine Machtausübung hier in dem Kreis. Denn das bringt nichts. Es geht nach Golgatha. Das ist sowieso dann alles weg. Und wenn du alles weggegeben hast, den Armen, das ist eine feine Aufgabe, gibt's den Armen. Ah, da gibt's doch viele Armen. Sogar in der Schweiz mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen gibt's Arme gerade genug. Soweit kenne ich die Schweiz schon, dass ich das behaupten darf, liebe Geschwister. Und in der Welt ist auch ein Drittel hat nicht genug zu essen. Und dann komm her mit nichts. Nicht mit einem Kapital im Hintergrund. Nicht mit einer Versicherung. Nicht mit einer menschlichen Absicherung. Du sollst lernen, allein auf Gott zu trauen. Nicht, dass du denkst, ich will dein Geld haben, deshalb bring's nicht hierher. Nicht, dass du meine Anordnung falsch verstehst. Nicht, dass du denkst, ich bin einer, der Geld eintreibt auf die raffinierte, fromme Masche. Nicht so! Du sollst Vertrauen zu mir haben. Und wenn ich dich ausnehme mit raffinierten, frommen Worten, dann kriegst du nie Vertrauen zu mir. Und wenn das gestillt werden soll, was bei dir noch fehlt, wenn dieses Verlangen ausgefüllt werden soll, was in deinem Leben liegt, dann brauchst du ein Vertrauensverhältnis zu mir. Auch wenn du alle Gebote gehalten hattest bisher. Verstehen wir Gott? Oberflächlich betrachtet kann man sich entsetzen über das, was Jesus da verlangt. Aber hier geht's um die Therapie einer Seele. Um das zu stillen, was in ihm ist. So ist Gott. Und ich behaupte, niemand kennt die Seele, die Gefühlswelt des Menschen besser als derjenige, der sie geschaffen hat, für den sie geschaffen wurde. Durch den sie geschaffen wurde und zu dem hin sie geschaffen wurde. Und dann komm, ja, was hat der Jesus vorgehabt? Die 12 waren komplett, eigentlich nur 11. Aber ich glaube nicht, dass er als der 12. ausersehen war. Und da waren einmal noch 70. Denen hatte Jesus Vollmacht gegeben, Aufträge gegeben. Es gibt zum Fundament des Baues Gottes berufene Menschen. Und es gibt Beruf zum Dienst berufene Menschen, die Gott mit Gaben ausstaffiert und ausstattet. Die machen wunderbare Erlebnisse mit Jesus. Aber das Buch des Lebens ist mehr als alle Gaben der Vollmacht, alle Gnadengaben, alle Geistesgaben. Das Buch des Lebens ist höher. Ja, und da waren noch einmal 120. Das erweiterte Fundament zum Bau der neutestamentlichen Arche oder Gemeinde oder des Leibes Jesu. Und da, denke ich, war er vermutlich. Zu den 120, da wollte er ihn Jesus haben. Aber die Liebe zum Geld, das hatte er dürfen. Ich glaube noch nicht einmal, dass er das ergaunert hat. Vielleicht hat er eine gute Erbschaft gemacht, einen Nachlass bekommen. Ich glaube nicht, dass das Betrügereien waren. Aber für ewige Aufgaben, zu dem Ruf in den Leib Jesu, da darf man auch reich sein. Abraham war sehr reich, nicht dass man es falsch versteht. Aber bei ihm war in versteckter Weise, das hat er vermutlich selber nicht gewusst, war die Liebe zum Geld größer als die Liebe zu seinem Gott, obwohl er alle Gesetze gehalten hatte. Er ist ein Herzenskündiger. Das ist Gott. Geschwister, wenn Gott nicht in mein Leben hineinleuchten kann, kann ich nicht so zu euch reden. Und täglich stelle ich fest, ach, was ich alles lieb habe. Ich muss nicht alles weggeben. Von mir hat er es nicht verlangt. Das war ein einzelner Fall, war das. Weil das eine wunderbare Diagnose war. Gott weiß auch, was bei dir hängt. Nicht soll auf Erden lieber mir werden als du, herzliebster Jesu mein. Wie hatte der Mann unter Tränen gesagt, als er gefragt wurde, Simon beim alten Namen genannt wurde, Simon des Jonas Sohn, der Mensch, den der Jona ein Mensch produziert hat, mit seinem Willen sexuell produziert hat, vom Fleisch geboren, hast du mich lieb? Herr, du weißt es, und wenn die Frage an dich gestellt wird heute Vormittag, bei deinem Namen gerufen, hast du mich lieb? Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Aber auf mich verlasse ich mich nimmer, wie vor dem Hahnenschrei. Der Hahn hat geschrien, ich habe festgestellt, du kennst mich besser, als ich mich kenne. Das sagt mir alles die Bibel. Oh ja, Selbstvertrauen, psychologisch so wertvoll. Was wird da gearbeitet? Bei der Persönlichkeitsentwicklung, bei der Selbstverwirklichung, schon bei den Kindern fängt das an. Bei Jesus, da geht das ganz anders. Was willst du? Willst du eine Erfolgsentwicklung in der Welt? Oder willst du dahin, wo Jesus dich haben möchte? Er hat einen Plan mit dir. Und jetzt stand der Jüngling vor Entscheidung. So hat er sich das Gespräch nicht gedacht. Und er ging weg. Willst du auch weggehen? Er ging traurig weg. Ja, warum war denn der so traurig? Hat ihn Jesus so traurig gemacht? Oder war das ganz streng betrachtet seine Herzenseinstellung, seine Beziehung zu den sichtbaren Werten, die einmal doch vergehen? Himmel und Erde werden vergehen. Aber die Worte Jesu Christi, die werden nicht vergehen. Schenk es doch Gott, dass dieser Vormittag nicht nur so zum einen Ohr hereingeht bei dir und zum anderen heraus, sondern dass du das bewegst in deinem Herzen. Wir stehen letztlich alle vor Gott. Er ging traurig von dannen. Und da die Jünger das hörten, die haben den traurigen Blick gesehen. Die haben die scharfe, klare Analyse Jesu erkannt. Da haben sie gesagt, ja, wenn das so ist, wer kann denn überhaupt gerettet werden? Das schafft die Wachturmgesellschaft nicht. Die neuen Apostel schaffen das auch nicht. Der Papst auch nicht, verzeiht mir, dass ich so offen sage. Keine Diffamierung, schnelle Klarstellung. Die Maria schafft das auch nicht, der Franz von Assisi schafft das auch nicht. Die rote Revolution auch nicht und die braune auch nicht und die schwarze auch nicht. Und die UNO schafft das auch nicht. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wenn du erschrocken bist, getroffen bist, geh doch nicht so weg wie der. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Und dann hat's Klick gemacht beim Petrus. Ah, sagt der Herr, wir haben ja alles verlassen. Wir haben ja, weil wir deinem Ruf gefolgt sind, weil wir uns dem Ziel zuführen lassen wollen, das du uns gesteckt hast. Wie sagt Paulus? Ich jage nach dem mir vorgesteckten Ziel. Ich habe mir selber schon viele Ziele gesetzt. Meine Eltern hatten mir Ziele gesetzt. Schief gegangen. Meine Ziele sind auch schief gegangen. Lob und Dank dafür. Aber er hat mir ein Ziel gesetzt in Jesus Christus. In diesem Jesus, durch meine Solidarität zu Jesus, zu meinem Bekenntnis zu Jesus, ehrlichen, öffentlichen Bekenntnis zu Jesus, merke ich, wie er angefangen hat, mich zieltauglich zu machen, zielfähig zu machen. Und das bringt, obwohl es noch nicht erreicht ist, die Vorfreude ist schon so groß. Friede ist in meinem Herzen. Ach, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh, wie viel Wehwehchen hat jetzt mein Körper, frei von Weh ich sein Angesicht sehe, wenn ich in sein Angesicht schaue, die gütigen Augen, die vergebende Liebe betrachte, und er sagt, es war Liebe, mein Kind oder mein Sohn, dass ich dich zu mir zurückgebracht habe. Das verlorene Paradies, das zerstörte Paradies, durch Lügendiplomatie dir wieder zurückgeben kann. Glauben wir das, dass Jesus mit dem Paradies, mit dem Bau des Paradieses schon hier beginnt in unserem Inneren. Erst im Inneren, der mit Blut erkauft, den beginnt das Paradies. Und dann kommt's probeweise für 1000 Jahre auf der alten Erde. Und wenn die nimmer sein wird, dann wird Gott sein, alles in allem. Ich bin zu meinem Ursprung zurückgekehrt. Und hätte ich ein paar Milliarden gehabt, die hätten mir nicht dazu geholfen. Aber Jesus hat mir dazu geholfen. Oh, gebt Jesus Ehre. Ach, wie groß ist seine Liebe zu mir. Und jetzt sagt Petrus, wir haben alles verlassen und was wird uns jetzt? Ja, was haben wir denn davon? Schau einmal, mein lieber Petrus, du Simon, aus dem ein Felsen gemacht wurde durch die Gnade Gottes, schau einmal, welche Änderung ich bei dir bewirkt habe. Und schau einmal, wie du jetzt auf einmal verstehst. Du hast alles zurückgelassen. Jetzt will ich dir erklären. Die Frage ist ja durch den Jüngling, durch die Begebenheit aufgerissen worden. Die Frage auch bei dir. Aber bevor die Frage kam, was wird mir dafür, warst du entsetzt. Das musste vorausgehen. Manchmal muss Gott rütteln und schütteln. Manchmal muss er Unglück kommen. Manchmal muss er uns in Entsetzen hineinbringen. Not lehrt beten. Und Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Und jetzt will ich dir auch eine Antwort geben. Vorher hätte sie nicht viel genützt. Nach deinem Entsetzen, nach deiner ehrlichen inneren Frage, gebe ich dir auch eine ehrliche innere Antwort. Ihr, die ihr mir seid nachgefolgt, werdet in der Wiedergeburt des Menschensohnes, wenn er erscheinen wird, auf seinem Throne sitzen wird, in Herrlichkeit, als der Herrscher der neuen Erde und der neuen Welt. Wie viel es davon gibt, weiß ich nicht. Ich bin nicht so furchtbar eingängig. Wenn es nur die eine gibt, ist man auch recht. Gibt es dann noch andere Welten, andere Söhne Gottes, ist man auch recht. Aber ich möchte ans Ziel. Ah, wie herrlich ist das. Ja, weißt du, was dann wird? Ihr dir alles abverlassen. Ihr kriegt einen ganz klar umrissenen Verwaltungsbereich. Ihr werdet sitzen auf 12 Thronen, ja? Nehme ich alles buchstäblich. Und werdet herrschen über die 12 Geschlechter in Israel. Jetzt will ich nur auf zwei Dinge hinweisen, dann will ich schließen. Ja, wer wird denn dann die Verwaltung der Eidgenossen übernehmen? Wer wird denn da sein? Die Überwinder aus der eidgenössischen Schweiz werden das sein. Denn niemand kann Schweizer Gefühle, die Schweizer Mentalität so gut verstehen wie ein Schweizer. Ich ein klein bisschen, aber noch nicht so ganz wie ein Schweizer selber. Wer wird über Old Germany Thronvollmacht bekommen, die Überwinder da heraus, die Jesus über alles gestellt haben? Wer wird über die Amerikaner, wie hat ein Schweizer mal gesagt, ich frug ihn, er war Akademiker, sag ich, ja, was hältst du denn hier so von den Amerikanern, so von der amerikanischen Mentalität? Es war einer sogar von Bern. Ach, Bruder Wegner, hat er gesagt, die sind kindisch. Also das war europäisch betrachtet. Hab ihn Amerikaner gefragt, was hältst du denn da von den Europäern? Ach, die sind so traditionell, so steif, die sind nicht locker. Ja, lassen wir das einmal alles Gott beurteilen. Aber Gott hat für alle, ach, da sind so viele Sprachen und Völker. Gott hat für alle Lob und Dank einen herrlichen Plan. Und jetzt noch das Letzte. Da war ein Mann, der ist nicht traurig weggegangen. Der war auch reich. Dem war die Staatskasse von Äthiopien anvertraut. Das war eine Kapazität. Das war eine Persönlichkeit. Ein Finanzminister war das. Und als der Jesus erlebt hatte, der Philippus hatte ihm erzählt von Jesus, wie die Gemeinde entstanden ist, wie der Heilige Geist gekommen ist, liebe Geschwister. Und dann hat er den Heiligen Geist auch noch erlebt, nachdem er getauft war, einen Bund mit Jesus geschlossen hatte, da rückte der Geist des Herrn den Philippus hinweg und der hat geschaut. Na, sowas habe ich dann Äthiopien da in meinem Ministerium noch nie erlebt, dass ein Mensch durch die Kraft Gottes weggerückt werden kann. Kann ich das überhaupt glauben? Glaube ich an die Kraft Gottes? Wer die verwandelnde Kraft Gottes erlebt hat, der kann das. Wer ein Wunder erlebt hat von Gott, der kann das. Und dieser Mann, der ging nicht traurig hinweg. Der zog seine Straße fröhlich. Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Wie willst du weggehen heute Vormittag? So wie der reiche Jüngling oder wie der Finanzminister? Amen.